Beziehung ins Spiel gebracht. Und ich glaube nicht, dass Adorno ohne diesen traditionellen...
Erziehungsmündigkeit überhaupt nicht.
Ja, da nicht.
Findet sich in Erziehungsmündigkeit überhaupt nicht. Da hätte sie doch hingehört.
Ja, eben. Aber dass er das genau, dass er es nämlich versäumt hat, seine eigenen Lieblingsideen hat er so, schreibt er auch mir noch oft, so als seinen privaten Spaß. Ne, das hat ihm Spaß gemacht, das ist ganz sicher auch der Fall. Aber dass er, das Politische, Brisante an dem Ästhetischen, das hat er nicht genügend ins Spiel gebracht, würde ich genauso sagen. Schiller hat es politisch ins Spiel gebracht. Und das vielleicht, das, so meinte ich ja, dass er da etwas, weil er dann noch gesagt hat, nach dem Auschwitz noch Gedichte zu schreiben, ist barbarisch, weil das dann auch noch als antipoetisch verstanden worden ist. Und dann hat er eigentlich mal klarstellen sollen, dass politische Poesie ein Politikum erster Ordnung ist. Ne? Also,
Also Frau Lenk, ich bin ja Ihren Ausführungen mit Vergnügen gefolgt, aber sie hatte natürlich ihre Haken und Fußangeln, die Sie ja offenbar mit Absicht ausgelegt haben. So etwa am Anfang in der Bemerkung, dass eben die kritische Theorie am Ende sei.
Gescheitert
am Ende. Und meine, man muss bloß daran erinnern, dass es Sloterdijk war, der gesagt hat, die kritische Theorie sei tot, um hier vorsichtig zu werden. Schließlich haben Sie doch selber auch formuliert, mit Horkheimer aus seinem ursprünglichen Aufsatz über traditionelle und kritische Theorie, dass die kritische Theorie sozusagen sich immer selber erneuern müsste. Also wäre dann nicht die Frage zu stellen, wie muss die kritische Theorie unter den gegenwärtigen Bedingungen aussehen? Welche Möglichkeiten haben wir, die kritische Theorie zu rekonstruieren?
Ja.
Das passt genau dazu. Vielleicht könnten Sie versuchen, in einem nicht ästhetischen Sinne auf die Frage dann einzugehen, wenn das Scheitern der kritischen Theorie bedeutet, das Scheitern der Theorie und der Fluchtpunkt die Ästhetik ist, wie wir uns zur Erziehung, Technik, Ökonomie etc. verhalten sollen. Soll ich jetzt als Professor für Pädagogik dichten oder was ist meine Praxis?
Ja, das ist jetzt, die beiden Fragen gehören zusammen, aber Ihre, die haben es noch provokanter ausgedrückt. Ich habe ja selber eigentlich 89 da ins Spiel gebracht, weil es da eben so besonders komisch gekommen ist, nicht diese ganze Kettenreaktion andersherum. Man könnte eigentlich sagen, wir sind an der Wende politisch gesehen, wie wir schon mal waren, als wir im SDS plötzlich sagten, eine neue Linke muss her, nicht mehr die alte. Und eine neue kritische Theorie, deshalb habe ich gesagt, das Denken, das wir suchen, ist eine neue. Die muss aber dann auch ganz deutlich sagen, wo die kritische Theorie aufs Lächerlichste versagt hat. Und das sind solche Sachen, an die ja Horkheimer selber sagt, unsere Theorie lebt von dem Sieg, ne, und vom Ende her. Und wenn das Ende so kläglich ist, und das liegt ja nicht an der Theorie, das liegt vielleicht auch an der Praxis, aber jedenfalls woran es liegt, darüber muss man anfangen nachzudenken und nicht jetzt die kritische Theorie, so wie das auch in Hannover manchmal, da meine Auseinandersetzung auch mit Oskar, wenn er sagte, Marx lebt mehr denn je und so weiter, ist sicher für mich auch persönlich, man kommt im Alter wieder auf solche Sachen zurück, mir schwirren Marx-Sätze im Kopf viel mehr als früher, ne? Wieder. Also das kommt alles wieder, okay. Trotzdem finde ich, sollten die Alten das jetzt nicht machen, dass sie sagen, ach ja, so vieles war doch richtig, also wie so Pfarrer und jetzt die Wirklichkeit uminterpretieren, sondern umgekehrt eine Theorie versuchen zu finden. Deshalb habe ich ja auch extra den Mann, der Attac angestoßen hat, zitiert. Es gibt einfach neue Formen und man muss neue Gedanken und ein neues Denken. Wobei allerdings wichtig für mich auch ist, dieses direkte Eingreifen, so wie es auch bei Borchardt war, dass man kann das auch, hätte es auch genauso theoretisch sich denken können, aber er hat ja in einem Moment, wo ihm etwas angetan wurde, was ihn seine Existenz bedrohte, sofort reagiert, hat zurückgeschlagen, auf welchem Gebiet, das finde ich, ist eigentlich dann auch wieder gleichgültig. Aber
man kann auch auf dem Gebiete der Theorie zurückschlagen.
Ja, man muss.
Gott sei Dank.
Nee, man muss auf dem Gebiet, aber da schlägt ja keiner. Die machen ja nur noch Auslegung. Das ist doch wie die alten Pfarrer, wie die Scholastiker. Ja. Da schlägt keiner mehr.
Ja.
Wenn einer schlägt, dann wird auf den geschlagen. Und zwar mit der kritischen Keule, mit der Theoriekeule.
Mit der Kommunikationskeule.
Ja. Also schlagen finde ich, also in diesem Fall, das ist nur nicht in der Praxis. Denn die Ohrfeigen oder Schüsse, die haben doch überhaupt nichts gebracht. Das meine ich ja nur. Das hat Adorno in seinen Praxiskommentaren im letzten so deutlich gemacht. Schon ehe die REF da war. Ne?
Nichts.
Entschuldigung, ich will zu.
Ja. Denken wir es vielleicht aus dem englischen Sprachraum, that struck me. Nicht? Hegel bringt einmal folgendes Diktum. Er schreibt, wenn Theorie und Praxis nicht übereinstimmen, umso schlimmer für die Praxis. Wenn nämlich die Theorie, hurra, sehen, tatsächlich etwas sieht oder gesehen hat und daraus ableitet, was sein könnte, was ist, was möglich wäre. Theorie bedeutet Sehen und ein Sehen erfordert ein immer wieder neues Hinblicken, ohne Zweifel. Und deshalb hat unter anderem Marx gesagt, je ne suis pas marxiste. Und Freud hätte ohne Zweifel und Adorno gesagt, ich bin kein Freudianer und Adorno auch, ich bin kein Adornit. Er hat gedacht. Und dieser absolute Gegensatz zwischen dem Nueton, also Theorie, und dem Aistheton scheint mir problematisch überhaupt und ganz und gar problematisch auf Adorno bezogen. Und dann noch eine kurze Anmerkung zur Rücknahme des Jubels der 9. Symphonie. Das ist auch vielleicht greifbarer oder bestimmt greifbarer verbal zu sehen. Adorno geht darauf ein, ich glaube in der Minima Moralia, und zwar den Text, den Beethoven benutzt, den Schiller-Text, in dem heißt es, wer es nie gekonnt, nämlich Kontakt zu einem Menschen zu finden, der stehle weinend sich aus unserem Rund. Der hat hier nichts zu suchen, wenn wir unseren Jubel intonieren. Das heißt also, dieser Jubel ist unzureichend, weil er privativ ist. Weil er vorgeht, wie damals im feudalistischen Spanien und auch im frankistischen, die Armen durften zur Kirche kommen und sich vor der Kirche niederlassen und sie wurden dann beschenkt von den Adligen. Aber diejenigen, die wirklich peinlich sichtbare Gepressten hatte, die schickte man weg. Die sollten unsichtbar bleiben. Und dieses problematische Moment an dem vorausgreifenden Jubel ist das, was zurückzunehmen ist. Und man sage nicht, ja, man muss da unterscheiden zwischen der Musik Beethovens und dem ihm zufällig quasi untergekommenen Text Schillers. So disparat sind beide nicht zu sehen. Und da wäre weiterhin daran zu erinnern, dass Adorno schreibt, die Kunstwerke sind bisher immer misslungen. Es macht nur ihren Rang aus, in welchem Maße und in welcher Intensität ihr Misslingen notwendig wurde. Ja, fassen wir es kurz.
Ganz großartig finde ich, was Sie gerade also was diesen Jubel angeht, das finde ich wunderbar, wie Sie das übrigens mal nebenbei, alle Menschen werden Brüder, nicht, also wir sind ja, Frauen sind auch nicht drin, aber das ist ja eben genau, warum ich das auch, das Lied an die Freude gerade auch nicht so, es ist ja heute sozusagen unsere Globalisierungshymne geworden, ne? Es wird ja immer gespielt.